Säuglinge kommen auf die Welt und können jede erdenkliche Sprache lernen. Sie sind imstande, so unterschiedliche Lautmuster wie die des Deutschen, Japanischen oder die afrikanischen Knacklaute zu erkennen. Eine Fähigkeit, die sie schon in den ersten paar Lebenswochen und Monaten verlieren, wenn sie beginnen, sich auf die Laute zu konzentrieren, die sie in ihrer Umgebung hören. Wie viel dessen, was zum Spracherwerb nötig ist, angeboren ist und wie viel durch die Umwelt hervorgerufen wird, darüber wird in der Wissenschaft seit langem diskutiert. Schon bevor kleine Kinder in der Lage sind, selbst Wörter und Sätze zu bilden, zeigen sie jedoch einzigartige Eigenschaften, die sie für den Spracherwerb brauchen und die Tiere beispielsweise nicht haben, sagt Michael Tomasello. Der Psychologe vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig vergleicht die frühe Entwicklung von Kleinkindern und kleinen Menschenaffen und interessiert sich unter anderem für die Grundlagen dafür, sprechen zu können.
You know, language is about sharing. Ideas, sharing thoughts.
Beim Sprechen geht es doch sehr stark darum, Gedanken auszutauschen, sich mitzuteilen. Wenn Sie sich jetzt kleine Kinder anschauen, schon bevor die sprechen können, unterscheiden sich einige ihrer Gesten ganz deutlich von denen anderer Primaten. Keine anderen Primaten deuten zum Beispiel auf etwas oder halten ein Objekt hoch, um es herzuzeigen. Menschliche Kinder haben also diese Motivation, ihre Erfahrungen mitzuteilen, und das wird sogar in ihren Gesten deutlich, bevor sie sprechen. Gesten scheinen somit eine Voraussetzung für Sprache zu sein, die andere Lebewesen nicht haben.
Then in addition, language relies on the fact each language, whether it's German or English or Chinese.
Zusätzlich dazu hat natürlich jede Sprache, ob das nun Deutsch, Englisch oder Japanisch ist, eine kulturelle Geschichte. Das Kind wird diesem kulturellen Produkt, das sich über viele tausende Jahre entwickelt hat, ausgesetzt. Es hat die Fähigkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen, kann imitieren und lernt diese Sprache, wie es Tieren nie möglich wäre.
They then use this kind of special skill of putting yourself in the other person's place and imitation to learn this piece of language in a way that other animals can't because they don't know how to put themselves in the place of others in the same way.
Michael Tomasello verweist noch auf eine weitere Eigenschaft, die Kinder haben müssen, damit sie sprechen lernen können. Sie erkennen Regeln, die der Sprache, die sie hören, zugrunde liegen. Sie nehmen wahr, dass Sätze aus Wörtern bestehen, die sich auch zu einer Vielzahl anderer Sätze kombinieren lassen, wofür man wiederum eine bestimmte Grammatik verwenden muss. Relativ schnell sind sie imstande, diese Regeln selbst anzuwenden und so ihre ersten eigenen Sätze zu sprechen. Dieses fast intuitive Erlernen von Regeln ist für den Psychologen auch der Grund dafür, warum sich Sprachen im Lauf der Zeit verändern.
If you just look at, you know, old High German or you look at old English of Chaucer or Shakespeare, you can hardly you can.
Wenn Sie sich altes Hochdeutsch oder das Englisch von Chaucer oder Shakespeare anschauen, dann hat das wenig damit zu tun, wie wir Sprache heute verwenden. Sprachen verändern sich ziemlich schnell. Das hat damit zu tun, dass jedes Kind Sprachen lernt, indem es sie hört und aus dem Gehörten die Regeln der Sprache ableitet und seine eigene Sprache entwickelt. Da gibt es immer wieder kleine Änderungen im Vergleich zu dem, was vorher war. Und so verändert sich die Sprache im Laufe der Zeit relativ schnell. Sprache ist also ein wirklich wunderbares Beispiel für ein kulturelles Produkt, das von Generation zu Generation weitergegeben und bei jeder Wiedergabe ein kleines bisschen verändert wird.
Example of a cultural product that gets passed down from generation to generation. By exposure and then they create it.
Tiere im Gegensatz dazu verfügen weder über eine solche Sprachkultur noch über die spezifischen vorsprachlichen Gesten. Trotzdem haben einige Forscher in den letzten Jahrzehnten versucht, Menschenaffen so etwas wie Sprache beizubringen. Aber schon wenn Kinder ihre ersten Worte sprechen, ist das etwas anderes, als wenn trainierte Menschenaffen die ersten Zeichen für Wörter oder Ausdrücke machen, betont der Sprachwissenschaftler Ray Jackendoff von der Brandeis University in Harvard.
From the very start, a child's earliest words are separated from the situation.
Von Anfang an können kleine Kinder Wörter von ihrer unmittelbaren Umgebung auf eine Art und Weise trennen, wie wir das von den Lauten der Primaten nicht kennen. Affen haben vielleicht einen Laut, den sie ausstoßen, wenn ein Leopard in der Nähe ist. Der bedeutet dann Achtung, Leopard, und ist eine Warnung für alle. Wenn ein Kind aber so ein Wort wie Katze lernt, kann es das verschieden verwenden. Es kann sagen, da ist die Katze oder wo ist die Katze oder ich erinnere mich an die Katze und so weiter. Diese Unabhängigkeit von der aktuellen, sichtbaren Umgebung gibt es von ganz früh weg. So etwas scheint bei Primatenlauten nicht vorzukommen.
So this freedom from the particular situation shows up in the earliest child language and there doesn't seem to be anything like it known in primate calls.
Über nicht unmittelbar vorhandene Dinge sprechen zu können, scheint ein spezifisches Charakteristikum der menschlichen Sprache zu sein, das schon kleine Kinder von Anfang an haben. Und in noch einem wesentlichen Punkt unterscheiden sich Kinder von Menschenaffen, denen ihre menschlichen Trainer versuchen, Sprache beizubringen.
The other difference is that by the time a child is 3 years old, there will be hundreds of words by the time.
Der andere Unterschied ist folgender: Ein dreijähriges Kind kennt hunderte Wörter, ein fünfjähriges einige tausend. Kein bekanntes Primatenlautsystem hat mehr als ein paar Dutzend Ausdrücke. Die Menschenaffen, denen eine Art von Gebärdensprache oder Ähnliches beigebracht wurde, haben allerhöchstens 300, 400 Zeichen. Kinder scheinen also einen Mechanismus zu haben, Worte zu lernen, der es ihnen erlaubt, mit relativ wenig Aufwand Worte in einer phänomenalen Geschwindigkeit zu lernen. Wenn man sich das ausrechnet, kommt man auf ungefähr 15 Worte pro Tag, die ein kleines Kind lernt. Das ist ziemlich viel.
You know, there are many words in progress at once, but if you say, well, there are 5,000 words by the age of 5 and divide by the number of waking hours, it comes out to a rather surprising number.
Woher kommt diese erstaunliche Leistungsfähigkeit beim Sprachenlernen? Welche geistigen, kognitiven Fähigkeiten muss ein Kind schon haben, wenn es auf die Welt kommt, um Sprache zu lernen? Und welche Fähigkeiten bilden sich erst durch die Sprache heraus, die Sprache, die man hört und die, die man dann später selber spricht?
Wir haben ja eine ganze Reihe von auch kulturellen, sozusagen unfreiwilligen Experimenten in der Kulturgeschichte, die sogenannten Kaspar-Hauser-Fälle,
sagt der Sprachwissenschaftler Ludwig Jäger. Er bezieht sich auf Menschen, die ohne Kontakt zu irgendwelchen anderen Menschen aufgewachsen sind, so wie Kaspar Hauser, ein junger Mann, der 1828 in Nürnberg auftauchte, kaum reden konnte und bis dahin völlig einsam in einer Art Verlies groß geworden war.
Alle diese Fälle sind natürlich auch wieder kontrovers diskutiert worden, aber generell kann man sicher sagen, dass die Isolation eines menschlichen Wesens von kulturellen Kontexten in der wesentlichen Phase, in der sogenannten sensitiven Phase des Spracherwerbs, also zwischen 2 und 12, dazu führt, dass nicht nur sprachliche Fähigkeiten ausfallen, sondern dass auch wesentliche kognitiven Fähigkeiten ausfallen.
Ludwig Jäger beschäftigt sich als Direktor des Forschungskollegs Medien und kulturelle Kommunikation der Universitäten Aachen, Bonn und Köln mit der Frage, wie Sprache, Kultur und Denken miteinander wechselwirken. Sprache und Denken hängen offensichtlich zusammen. Wenn die sprachliche Entwicklung ausfällt, dann hat das auch Auswirkungen auf die Entwicklung der geistigen Fähigkeiten. Aber wie?
Eigentlich spricht man über die Frage, ist der Geist sozusagen ein im Körper eingekapseltes System, was einem je einsamen Menschen unabhängig davon zuwächst, unter bestimmten Wachstumsbedingungen, ob er sich kulturell bewegt oder nicht? Oder müssen wir körperlich agieren, damit wir geistig agieren können? Müssen wir uns selber begegnen können? Also ein eingekapselter Geist ist einer, der muss sich nicht selbst begegnen. Also der wird alle Fähigkeiten der Reflexivität und alle hohen kognitiven Leistungen, die er erbringt, erbringen können, unabhängig davon, ob er mit anderen interagiert. Und Sprache ist ja eigentlich nur eine, ich sage jetzt mal, Metapher dafür, dass wir auf hohem Niveau mit anderen und mit uns selber interagieren. Die Frage ist, müssen wir mit uns und mit anderen interagieren, um Geist auszubilden, oder müssen wir das nicht?
Diese Frage berührt ein zentrales und bis heute heftig umstrittenes Gebiet der Linguistik und die alte philosophische Überlegung, wie und wie sehr sich Sprache und Denken gegenseitig beeinflussen. Wortschatz und Struktur jeder Sprache wirken sich auf das Denken aus, behaupteten zum Beispiel der Sprachwissenschaftler Benjamin Wolff und der Anthropologe Edward Sapir in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie waren damit in der Tradition Wilhelm von Humboldts, der die Sprache als das bildende Organ des Gedanken bezeichnet hatte. Sprache und Denken sind zwei getrennte geistige Fähigkeiten. Die Sprache hat keinerlei Wirkung auf andere kognitive Vorgänge, meinten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter anderem berühmte Linguisten wie Noam Chomsky oder Steven Pinker. Ihnen zufolge hat die Sprache keine Wirkung auf geistige Vorgänge. Sie dient lediglich der Kommunikation zwischen Menschen, der Übertragung mentaler Postsendungen.
Wenn man sagt, es gibt einen Zusammenhang von Sprache und Denken, muss man eine differenzierte Version davon vertreten, wenn man sie vertreten will. Und diese differenzierte Version heißt, es wäre unsinnig zu behaupten, jeder Denkprozess ist ein Sprachprozess oder Denken ist leises Sprechen. Das ist schlichter Unsinn. Was man damit behauptet, wenn man das sinnvoll behauptet, ist, es gibt in der Ontogenese des Kindes, des menschlichen Kindes, also in dem Hineinwachsen in eine Kultur, eine bestimmte Phase, wird man Kopf von 2 bis 12 annehmen müssen. In dieser Phase wird Sprache und werden übrigens viele andere Fähigkeiten erworben. Und man behauptet, wenn man sagt, Sprache hängt mit Denken zusammen, nur, dass in dieser Phase Sprache eine zentrale Voraussetzung für das Einfädeln des Kindes in eine Kultur auf der einen Seite und für das Entwickeln seiner Intelligenz und seines Denkens auf der anderen Seite ist. Das heißt, Sprache hat eine Organisationsfunktion sowohl für den Aufbau eines sozialen Ichs als auch für den Aufbau eines individuellen Ichs. Das sind die beiden zentralen Prozesse, die in der im Spracherwerb stattfinden,
sagt der Sprachwissenschaftler Ludwig Jäger. Er vertritt damit eine andere Ansicht als sein US-amerikanischer Fachkollege Noam Chomsky, der mit seinen Sprachtheorien schon in den 1960er Jahren berühmt wurde.
Chomsky sagt zum Beispiel, Spracherwerb ist gar kein Lernen einer Sprache, sondern es ist ein Wachstum. Die Sprache wächst wie ein Organ, sagt Chomsky. Man kann gar nicht verhindern, dass man sie erwirbt. Es ist keine Anstrengung, keine kognitive Leistung. Und sie erfolgt auch so dramatisch schnell, sagt Chomsky, von einem bestimmten Startpunkt aus, dass man das gar nicht über Lernprozesse erklären könnte. Deswegen nennt er das Plato's Problem. Plato's Problem heißt, wir wissen mehr, als wir lernen können.
Die Geschwindigkeit, mit der ein kleines Kind seine Muttersprache erlernt, ist tatsächlich erstaunlich, betont auch der Kognitionspsychologe August Fenck von der Universität Klagenfurt. Erklären kann man sich das aber durch die Leistungsfähigkeit des Lernens. Lernen ist nicht nur einfach Nachahmen dessen, was man sieht oder hört.
Unser Lernen ist so etwas Ähnliches wie der Erfahrungsgewinn von Wissenschaftlern. Wir bilden Hypothesen, und zwar Hypothesen über Regelhaftes. Was wiederholt sich? Was kommt in ähnlicher Weise immer wieder vor? Welche Gesetzmäßigkeiten gibt es? Und dieses hypothesengesteuerte Lernen ist ungleich effizienter als das sogenannte datengetriebene. Und dieses Hypothesenprüfen, zuerst verallgemeinern, dann scheitern, die Hypothese verändern im Sinne einer Verbesserung, das ist also hocheffizient und erlaubt eben auch, ein Regelsystem quasi zu durchschauen. Das muss nicht im expliziten, bewussten Sinne ein Durchschauen sein, sondern es in den Griff bekommen. Das heißt, es ist nicht so überraschend, wie es für Chomsky war, wenn man diesen Lernbegriff hat, dass ein Kind mit 2,5 Jahren schon wohlgeformte Sätze sprechen kann, die es nie zuvor im Leben gehört hat.
Meint August Fenck und erläutert das hypothesengesteuerte Sprachlernen an einem persönlichen Beispiel.
Ich habe mit meiner Tochter beim Fenster hinausgeschaut, irgendwann einmal, damals sehr klein, und die hat gesagt, schau Papa, die vielen Autoen da unten. Und ich habe natürlich nicht gesagt, du spinnst oder so, sondern ja, viele Autos. Und jetzt hat das Kind gemerkt, hoppla, diese Pluralbildung, die es gekannt hat und die es verallgemeinert hat, ist nicht die einzig mögliche. Es gibt Wörter, wo offenbar andere Pluralbildungen sind. Und so lernt das Kind sozusagen, indem es Erwartungen hat, dann korrigiert wird, die Regeln und die Differenzierung der Regeln, die notwendig ist, um dann in späterem Alter solche Fehler nicht mehr zu machen.
Die Regeln, nach denen das Kind wie selbstverständlich zu sprechen beginnt, lernt es, wenn überhaupt, erst viel später.
Das ist so ähnlich, wie wenn ein Kind Radfahren lernt. Es hat nicht viel Ahnung von Drehmoment und Trägheitmoment und könnte auch nicht berechnen, bei welchem Kurvenradius welche Geschwindigkeit gerade noch hingeht, damit man nicht umfällt samt Fahrrad. Aber es lernt, diese Gesetze zu berücksichtigen, ohne sie explizit zu kennen und überhaupt von deren Existenz etwas zu wissen. Die lernt das Kind dann später im Gymnasium, wo es schon 10 Jahre lang Radfahrer oder Radfahrerin war.
Der Idee Chomskys, dass wir mit einem weitgehend fertigen Programm zum Spracherwerb auf die Welt kommen, das dann nur mehr durch die Wörter der Muttersprache gefüllt werden muss, widerspricht für Ludwig Jäger auch ein Befund aus der Säuglingsforschung. Anhand von Beobachtungen wurde dort die These vom sozialen Schutzschild entwickelt.
Die neuere Säuglingsforschung zeigt, dass die ältere Annahme, dass der menschliche Säugling sehr hilflos auf die Welt kommt, falsch ist. Also menschliche Säuglinge kommen schon mit einem unglaublich komplexen Verhaltensprogramm auf die Welt. Und sie haben auch merkwürdige Eigenschaften. Also sie können zum Beispiel schwimmen. Sie haben einen Greifreflex. Das können diese menschlichen Babys, wenn sie auf die Welt kommen. Und alles das verlieren sie nach 4 Monaten, mehr oder minder. Das ganze hart programmierte Verhaltensinventar verschwindet. Und die These vom sozialen Schutzschild heißt, dass dieses Programm nur dazu dient, die sozialen Bezugspersonen ins Boot zu locken. Die Mutter oder der Vater, was die nahen Bezugspersonen sind, die interpretieren Lächeln, was gar kein Lächeln ist, als Zuwendung des Kleinkindes. Das ist alles, wie die Forscher sagen, pseudo-intendiert. Das ist kein absichtliches Lächeln. Das ist ein Verhaltensprogramm, was nur dazu dient, eine soziale Matrix aufzubauen. Wenn diese soziale Matrix steht, wird diese erste Verhaltensstufe, die Angeborene, abgeworfen wie eine erste Raketenstufe. Und dann müssen viele dieser Fähigkeiten, die verloren gehen, auf einem viel komplizierteren, komplexeren Niveau neu erworben werden, neu gelernt werden. Jetzt gelernt. Vorher waren sie angeboren. Also zum Beispiel Blickbewegungsfolgen, Greifbewegungen, alles Mögliche. Die müssen nun ganz kompliziert gelernt werden. Und das scheint für die menschliche Gattung typisch zu sein, dass wir ein soziales Netz konstituieren müssen, damit wir in ihm lernen können. Weil wir vieles von dem, was wir dann lernen, nicht schon wissen. Und an der Stelle ist genau der Streit mit Chomsky. Chomsky würde nicht glauben, dass es so ein hart verdrahtetes, armes Programm am Anfang gibt, das dann abgelöst wird durch eine komplexe soziale Lernsituation, sondern er würde meinen, dass das Programm viel komplexer ist am Anfang und auch nicht verschwindet, sondern dass dieses Anfangsprogramm nur dazu dient, einen kontrollierten Wachstumsprozess in Gang zu setzen.
So lässt sich auch erklären, warum der Mensch als eine der ganz wenigen Arten der Welt, physiologisch betrachtet, eine Frühgeburt ist, wie der Biologe Adolf Portman behauptete. Ohne die Hilfe und Zuwendung anderer könnte ein Mensch die ersten Monate bis Jahre nicht überleben.
Warum ist das so? Man kann natürlich in der Gattungsgeschichte nie nach Zielen fragen, aber es ist doch offenbar für den Menschen charakteristisch, dass er seine Embryonalreifung unter sozialen Bedingungen beendet. Sodass viel dafür spricht, dass diese soziale Vernetztheit, das Eingebettetsein in Interaktion ein Wesensmerkmal sozusagen der menschlichen Spezies ist. Und dieser Prozess, der dann einsetzt, nach grob gesprochen 4 Monaten, dieser sozial-interaktive Lernprozess, der zeigt den Zusammenhang von Bewusstsein, Ich-Identität, Denken auf der einen Seite und Interaktivität, Austausch sprachlicher und sonstiger Natur auf der anderen Seite. Daraus würde ich ableiten, dass es so etwas gibt wie einen engen Zusammenhang zwischen Sprache und Denken.
Sprache, Denken und Bewusstsein hängen eng zusammen, ist auch Ray Jackendorf überzeugt. So eng, dass er sich fragt, ob bewusstes Denken ohne Sprache überhaupt möglich wäre.
I think we only know that we're thinking and what we're thinking about when we hear language in our heads. So you hear the voice.
Ich denke, wir wissen nur, was wir denken und worüber wir denken, wenn wir die Stimme in unserem Kopf hören. Man hört sich quasi zu sich selbst sprechen. Diese Stimme spricht in einer Sprache. Im Deutschen zum Beispiel haben sie dann bestimmte Endungen und Fälle. Das hat mit Gedanken selbst gar nichts zu tun, sondern ist nur das grammatikalische Werkzeug der Sprache. Die Stimme im Kopf ist auch nicht der Gedanke an sich. Der Gedanke kann ja derselbe sein, ob die Stimme nun Deutsch, Englisch oder Japanisch spricht. Der Gedanke ist unabhängig von den Wörtern und den grammatischen Strukturen. Die Sprache hilft nur, den Gedanken auszudrücken. Sprachen unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sie das tun.
And languages differ in the machinery they have available to express thought. Now that means that the thought itself is unconscious.
Das bedeutet weiter, dass der Gedanke selbst unbewusst ist. Wir kennen den Gedanken nicht, bis er als eine Art Bild im Kopf erscheint. Das gibt es ja auch. Viele Leute sagen, sie werden sich ihre Gedanken in Form von visuellen Bildern bewusst. Das kann man sich ganz gut vorstellen, solange man an Dinge denkt, die man sehen kann. Mit Themen wie politischer Philosophie zum Beispiel sieht das schon ein bisschen anders aus. Daraus kann man ableiten, dass der Gedanke selbst großteils unbewusst ist und erst die Sprache uns bewussten Zugang zum Denken ermöglicht.
The thought as such is at least mostly unconscious, and it's language that's giving us a conscious handle on it, so that we can pay attention to it.
Wenn Gedanken erst dadurch bewusst werden, dass man die leise Stimme im Kopf hört, wie der Sprachwissenschaftler Ray Jackendorf annimmt, Wie denken dann gehörlose Menschen? Wie kann man sich den inneren Monolog mittels Gebärdensprache vorstellen? Im Prinzip so ähnlich, sagt Franz Dotter, Leiter des Zentrums für Gebärdensprache und Hörgeschädigtenkommunikation der Universität Klagenfurt.
Sprachliche Zeichen bestehen in unserem Gedächtnis wahrscheinlich daraus, dass wir eine artikulatorische Erinnerung haben, nicht? Also ich weiß, das Wort Katze, das spricht sich eben Katze aus. Und diese artikulatorische Erinnerung, die ist mit der Umwelterinnerung direkt verbunden. Also alles, was ich über Katzen weiß, ist in irgendeiner Weise kognitiv mit dem akustisch-artikulatorischen Gedächtnis verbunden, nicht? Also eine Zweiseitigkeit. Das lässt sich auf die Gebärdensprache übertragen. Das heißt, ich habe wirklich auch eben keinen Laut, sondern ich habe, wir nennen das in der Gebärdensprache auch Artikulation, ich habe artikulatorische Bewegungen, die kann ich so minimieren, dass sie ein Zweiter nicht sieht. Aber ich habe sie nicht als Film vor mir, sondern ich habe sie als Bewegungsmuster, das ich sofort ausführen könnte, gespeichert. Irgendwie ist das komisch, aber jeder von uns kann sich vorstellen, wie ist es beim Skifahren, wenn ich einen Linksschwung mache. Das können wir uns vorstellen, ohne dass wir ihn wirklich machen. Also das ist sozusagen eine interessante Gehirntätigkeit, das zu tun. Das heißt, eine geringfügige Aktivierung der Nerven, die jeweils für eine bestimmte Bewegung oder Aktion notwendig sind.
Ob mit Lauten gesprochen oder mit Zeichen gebärdet, Sprache unterstützt und leitet das Denken auf eine Art und Weise, die ohne Sprache kaum vorstellbar wäre. Das betont auch der Sprachwissenschaftler Ludwig Jäger.
Eine der wesentlichen Eigenschaften von Sprachen, und das ist vielleicht auch eine der wesentlichen Eigenschaften, die sie so attraktiv für das Denken macht, ist die konsekutive Möglichkeit, die eigene Rede oder die Rede von anderen zum Thema zu machen. Das heißt, den Diskurs zu unterbrechen und zu sagen, nein, so habe ich das nicht gemeint. Oder besser würde ich vielleicht sagen. Oder lassen Sie mich das nochmal wiederholen. Oder gemeint habe ich eigentlich Folgendes. Und so weiter. Also wir haben ständig in der Rede solche Fähigkeiten, Teile unserer eigenen Rede stillzustellen, sie zum Thema der, ich sag mal, Überarbeitung zu machen. Und das ist der Prozess, in dem Gedanken entfaltet werden. Und diese wunderbare Fähigkeit ist das, was Kleist die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden genannt hat. Das heißt, die Schleife der Selbstverarbeitung, der ständigen Thematisierung dessen, was wir gerade gesagt haben, oder der Stillstellung von Segmenten, das ist auch genau das, was die Schrift aufgreift und perfektioniert. Die Stillstellungsmöglichkeit, also die Duration, die Dauer, das heißt die Bearbeitbarkeit von Segmenten der eigenen Rede, dadurch, dass man sie auf eine gewisse Dauer stellt.